Herzlich willkommen bei der Lipno Bar. Und passend zu dem Feierabendzeiten sitzen wir jetzt hier zusammen und ich darf dir die Fragen aller Fragen stellen. Was darf sein Jirona Kizai?
Ich habe hier gerade einen sehr fancy Drink bestellt. Irgendwas mit Rosmarin und Gin Tonic und noch was anderem.
Also, nee, das war die Auswahl, genau, Rosemary Fizz.
Rosemary Fizz mit ein bisschen Alkohol.
Okay, das klingt doch aber gut. Ich hoffe, er schmeckt auch. Ja, du bist ja hier auch gerade zu Gast bei dem Prosa Nova und ich durfte auch Freitag in deine Lesung reinschnuppern. Ich fand sie ganz toll. Und du bist ja mit deinem Roman auch schon auf vielen Lesungen gewesen. Wie triffst du da die Auswahl, aus welchen Stellen du vorliest?
Ja, das ist eine spannende Frage. Tatsächlich habe ich oft Stellen, die ich sehr häufig vorlese. Zum Beispiel der Anfang, diese allererste Zahnarztszene, die ist mir unfassbar wichtig, damit die LeserInnen, die ZuhörerInnen auch verstehen, wie dieser Roman aufgebaut ist, wie dieser Roman so seinen Anfang nimmt. Das lese ich tatsächlich immer vor. Und dann gibt es Stellen, die lese ich sehr häufig vor. Einfach, dass ich weiß, das funktioniert als Auszug. Man bekommt ein Gespür dafür, welche Figuren wichtig sind. Zum Beispiel sind das Stellen, wo Elias vorkommt, wo aber auch Spreser, die Cousine der Protagonistin, vorkommt. Und die sich auch gut lesen lassen. Mhm. Das habe ich jetzt auch gemerkt während der Lesereise, dass nicht immer Stellen, die wichtig sind für den Roman, auch gut auf der Bühne funktionieren. Im Sinne von, dass sie sich gut vortragen lassen. Es gibt einfach Stellen, wo ich merke, das Lesen dieser Stelle ist sehr schwierig. Entweder aufgrund des Rhythmus oder es ist emotional etwas zu nah. Da gibt es auch Stellen, wo ich merke, da stockt mir die Sprache im wahrsten Sinne. Und das kann ich einfach nur schwer vorlesen. Und hier war es zum Beispiel so, bei dem Festival, bei dem Prosa Nova Festival, dass es ja eine Rahmung gab. Es ging um Zungen, um das Dazwischen, um die Sprache. Und da habe ich eine völlig eigene Auswahl getroffen, weil es da so viel gibt, wo mein Roman eben anklingt, wo es ja viel auch um die Zunge geht, an welchen Sprachzeichen scheitert die Zunge auch. Und das war eine Auswahl, die habe ich so noch nie getroffen. Deswegen würde ich sagen, es kommt auch drauf an, es kommt immer drauf an, wo ich lese und ob es eine Rahmung gibt, eine thematische Setzung oder nicht. Ja, aber in aller Regel, ich sag mal, bei klassischen Lesungen in Literaturhäusern, wo es diese Rahmung nicht gibt und wo es einfach darum geht, meinen Roman vorzustellen, da habe ich schon eine ganz klassische Auswahl.
Und wie war es dann so gestern, das vorzulesen, vor allen Dingen auch, weil ja die Improvisationstänzerin mit dir auf der Bühne war? Und bei diesem kleinen Nachgespräch hast du die ganze Zeit benannt, dass es was mit dir macht, wenn jemand auf der Bühne ist. Du hast aber nie benannt, was es mit dir macht. Deswegen wollte ich dich das unbedingt fragen, was macht es denn mit dir?
Also ich habe das tatsächlich unterschätzt, weil ich von vornherein wusste, ich werde von der Performance selber wenig mitbekommen, weil ich weiß, wie konzentriert ich bin während des Lesens. Ich habe aber völlig unterschätzt, wie sehr ich dann doch merke, dass ich diese Bühne mit jemand anderem teile, die selber performt. Also nicht eine Moderation, die da still sitzt und mir zuhört, sondern ich habe gemerkt, ich teile mir gerade die Bühne mit jemandem, ich höre diese Schritte. Ich höre das oder bemerke, dass jemand eben mir nahe kommt beim Lesen und sich dann auch wieder entfernt. Was ich aber am meisten gemerkt habe, ist, dass ich die ganze Zeit auch versucht habe, mich auf diese Person einzustellen. Also, dass ich immer mitreflektiert habe beim Lesen von, performt sie gerade, hat sie schon angefangen zu performen, mein Leseteil ist zu Ende, hört sie jetzt auch gerade auf oder performt sie weiter, wie soll ich die Pausen setzen? Also das ist etwas, das entscheide ich sonst einfach eigenständig, je nachdem, welche Textstelle das gerade ist. Aber vorgestern habe ich dann gedacht, sind die Pausen lang genug für sie? Also es war ein ständiges, sehr subtiles, ein aufeinander Bezug nehmen, ohne dass wir miteinander sprechen konnten oder Blicke austauschen konnten. Und das war schon herausfordernd. in einem guten Sinne auch herausfordernd, aber das war etwas, da habe ich gemerkt, dass so eine Einstellung auf eine andere Person, während ich diesen Text vortrage, der ja eigentlich nur mir gehört, das war wirklich neuartig.
Das glaube ich.
Ja.
Und du hast auch so anklingen lassen, dass so das Veröffentlichen eines Buches so was sehr Endgültiges hat, weil man ja eine Fassung raus in die Welt bringt und dann nicht mehr so wirklich Änderungsanmerkungen oder Wünsche machen kann. Wie war das für dich dann, dieses Projekt, was dich ja auch sehr lange begleitet hat, veröffentlichen zu können?
Also grundsätzlich habe ich den Roman ja fragmentarisch geschrieben.
Ja.
Und während des Schreibprozesses dachte ich mir immer, okay, fragmentarisch zu schreiben bedeutet ja auch immer, dass es im Grunde kein Ende gibt.
Ja.
Ne? Weil es ist nicht dieses vorgefertigte, du weißt, wo du hin möchtest und die Erzählung ist klassisch gegliedert, sondern dadurch, dass es fragmentarisch ist, könnte man ja prinzipiell ewig so weiterschreiben.
Mhm.
Und das war etwas, was mich in der Mitte des Schreibprozesses beschäftigt hat, dass ich mir dachte von, oh krass, vielleicht wird es schwierig werden, ein Ende für mich selbst zu formulieren, ein Ende selbst zu setzen. Letztendlich war es das gar nicht, weil ich zum Ende des Schreibprozesses, als so auch die Deadline näher rückte, irgendwann genau wusste von, ich muss noch diese 5 Fragmente schreiben.
Mhm.
Und dann kann ich guten Gewissens abgeben. Und die hatte ich mir dann tatsächlich notiert. Und wusste auch, wo die fehlen, wo die Lücken waren, wo ich die noch setzen muss. Das war wie verwunderlich, dass ich das so genau ausmachen konnte. Und als ich diese 5 Fragmente dann fertig hatte, dann war dieses Manuskript für mich auch fertig. Und es hat dann aber etwas gedauert, bestimmt so ein halbes Jahr nach Veröffentlichung, dass ich, während ich auch auf Lesereisen über gewisse Themen gesprochen habe, gemerkt habe von, darüber hätte ich noch schreiben können.
Hm.
Also zum Beispiel ich hatte neulich in der Schweiz eine Lesung, da ging es um Namen. Und Namen spielen in meinem Roman ja immer wieder eine Rolle. Man erkennt sich an Namen, man findet wegen Namen keine Wohnung, Namen werden falsch geschrieben. Es sind auch fehlende Namen, die eine Rolle spielen und so weiter. Und die Namen natürlich, die auch die Erinnerungskultur ausmachen im Kosovo. Die Cousine Spreser sagt dann ja zum Beispiel, es sind nur die Namen, anhand derer wir uns erinnern. Und während dieser Lesung in der Schweiz ging es eben auch um Namen, weil mir da jemand eine Frage zugestellt hat aus dem Publikum. Und dann habe ich erzählt, dass es auch die Praxis gibt, nicht nur die Kinder, die nach dem Krieg geboren wurden, nach westlichen PolitikerInnen zu benennen, sondern es gab auch die Praxis, dass Eltern, die Kinder verloren haben im Krieg, die Kinder, die sie danach bekommen haben, nach den vormals ermordeten Kindern benennen. Und dass ganz häufig dann Eltern berichtet haben, dass sie, obwohl sie diese Praxis vollführt haben, um sozusagen an dieses ermordete Kind zu erinnern, ganz große Probleme hatten, dieses Kind beim Namen zu rufen. Und das ist natürlich eine sehr schmerzhafte Praxis irgendwie, und das hat ganz viel mit mir gemacht. Und im Sprechen darüber habe ich gedacht, naja, ich hätte das natürlich auch einfließen lassen können. Und dann stellt man sich natürlich auch Fragen von, hätte ich das machen können, was hätte das hätte dem Roman noch mal eine zusätzliche Ebene gegeben und so weiter. Also es gibt schon die Momente, wo man sich denkt, ah, es gibt diesen einen Aspekt, der fehlt dann den habe ich leider ausgelassen. Aber solche Dinge, die weiß man im Vorhinein nicht, und ich glaube, es ist auch utopisch irgendwie, das von sich abzuverlangen, dass in dem ersten Buch alles schon drin sein muss. Und ich glaube, da muss man sanft zu sich sein und warmherzig zu sich sein und nicht zu streng zu sich selbst sein und eher denken von, gut, dann schreibe ich ein Essay darüber. Oder ich lasse es im zweiten Buch, worüber das auch immer handelt, ich lasse das dann einfließen. Aber ich glaube, diese Momente sind völlig normal, dass man sich nach der Veröffentlichung eben im Nachhinein noch Dinge einfallen, wo man denkt, ach, das wäre noch wichtig gewesen.
Du hast gerade schon die Erinnerungskultur im Kosovo angesprochen. Und das findet man ja auch sehr stark in deinem Buch wieder, dass eben gesagt wird, es gibt eigentlich fast keine. Inwiefern hast du versucht, mit deinem Roman dagegen anzugehen und ein Stück Erinnerungskultur vielleicht zu schaffen?
Also, dass es keine gibt, würde ich gar nicht so sagen. Das ist eine Haltung dieser Figur, Spleßer, die das so sehr polemisch von sich gibt, die sich dann aber im Grunde selbst widerspricht, weil sie ja gleich im nächsten Fragment der Protagonistin empfiehlt, geh doch mal in dieses Museum. Ich habe es selber zwar nicht besucht, aber geh da mal hin. Und meine eigene Einschätzung ist, dass im Kosovo in den letzten fünf bis sechs Jahren schon einiges passiert ist, was Erinnerungskultur anbelangt, in unterschiedlichsten Ebenen. Also zu erwähnen sind da auf jeden Fall die Filme, die oftmals von Frauen produziert sind, was ich ganz besonders schön finde, und die international auch am meisten Anerkennung bekommen. Es kommen auch immer mehr Ausstellungen und auch Dauerausstellungen. Gerade jetzt hat auch etwas im Kosovo gerade eine Ausstellung, die ist ganz frisch, erst vor 2 Wochen eröffnet worden, wo in einem Waggon, wo die Menschen nach Nordmazedonien deportiert wurden, ein Waggon erhalten geblieben ist, wo jetzt eine Ausstellung stattfindet. Und es entstehen Bücher und auch literarische Texte, die ich nur bedingt lesen kann, weil mein Albanisch dazu schlecht ist. Also im Kosovo entsteht ganz viel und wird auch gerade sehr viel debattiert. Was ich sagen würde, ist, dass es auf Kosovo bezogen mein Roman sicherlich ein Zugewinn ist im Sinne davon, dass die Leute mehr die diasporische Perspektive verstehen. Dass sie verstehen, wie es den Menschen ergangen ist, die geflüchtet sind, entweder vor dem Krieg oder währenddessen, und was Herausforderungen bestanden in der Diaspora, mit was man da zu kämpfen hatte. Und dass man dort auch die Perspektive erlebt hat, wie in der Diaspora auf den Krieg geblickt wird. Weil ich sag mal, in Bezug auf den Krieg hatten die Menschen, die es geschafft hatten zu fliehen, gerade im Nachhinein die ZuhörerInnenrolle. Uns stand es nicht zu, darüber zu sprechen. Und dadurch ist vielleicht der Eindruck entstanden, dass uns dieser Krieg nicht so sehr tangiert hat, nicht so sehr beschäftigt hat. Und das ist eben ein Trugschluss, weil auch wenn man das Glück hatte zu fliehen, ein Krieg wirkt weiter fort und hat auch uns betroffen. Und das ist eben völlig falsch zu glauben, ein Krieg würde dann ein Ende finden, wenn er offiziell beendet wird, oder ein Krieg würde auch an einer Landesgrenze ein Ende finden. Und ich glaube, diese diasporische Perspektive ist für die Leute im Kosovo neu. Mhm. Und hier in Deutschland, glaube ich, ist es viel stärker so, dass es was für die Erinnerungskultur beiträgt, weil hier einfach viel zu wenig erinnert wird. Nicht nur an den Kosovo-Krieg, sondern auch an die anderen Kriege, die sich im ehemaligen Jugoslawien zugetragen haben. Da passiert in der Öffentlichkeit sehr, sehr wenig. Und da ist in der Vergangenheit auch zu wenig passiert. Und ich erlebe immer wieder, dass enorm wenig Wissen vorhanden ist. Und das bis heute. Ich meine, ich bin gerade auf Lesereise und teilweise werden Rezensionen über meinen Roman geschrieben oder Artikel über meine Lesung, wo dann solche Sätze fallen wie der Kosovo-Krieg, der sich in Albanien ereignete. Wo ich mir denke, Leute, also ihr habt euch ja schon mit meinem Roman beschäftigt und ihr schafft es trotzdem nicht, zu verstehen, dass der Kosovo ein eigenes Land ist und Albanien ein eigenes Land. Und dass solche Fehler passieren. Oder dass oftmals auch von Konflikt gesprochen wird, wo ich sage, nein, das ist ein Euphemismus, es war ein Krieg. Oder dass im Singular darüber gesprochen wird, über den Jugoslawienkrieg, was auch ein Euphemismus ist, weil es 4 Kriege waren, die sich ereignet haben und jeder Krieg seine eigene Dynamik hatte. Und ich merke einfach, dass Lesereise momentan für mich auch bedeutet, unweigerlich auch immer Aufklärungsarbeit zu leisten. Ich kann mich dagegen gar nicht erwehren, weil es nötig ist. Und diese großen, großen Wissenslücken in Deutschland, aber auch in der Schweiz, aber auch in Österreich, wobei ich finde, in Österreich ist vielleicht wegen der regionalen Nähe ein bisschen mehr Wissen vorhanden. Gerade in diesen deutschsprachigen Ländern ist enorm viel aufzuholen. Und ich glaube schon, dass mein Roman da einen großen Beitrag zu geleistet hat.
also beim persönlichen Lesen habe ich das auch sehr empfunden und ich fand es sehr clever, wie du diesen Roman auch hinsichtlich dieser Aufklärung geschrieben hast, weil er hatte für mich nicht diesen aufklärerischen Tenor. Es war nicht so eine Publikumsansprache von ich vermittle gerade euch Wissen, weil ihr wisst es nicht, sondern es wurde so sehr in die Figuren eingeschrieben und es gibt ja auch die Figur Elias, in der man sich, glaube ich, auch häufig sehr gut wiederfinden kann. Und dieser Figur wird dann innerhalb des Romans erklärt manchmal, was so noch Hintergründe sind, was gerade vielleicht auch diskriminierendes oder auch einfach nicht so respektvolles Verhalten gegenüber der Hauptfigur war. War für dich diese Rolle Elias von Anfang an klar, dass du irgendwie dadurch diese Aufklärung machen möchtest?
Nee, das war tatsächlich nicht klar von vornherein. Diese Figuren haben sich im Schreibprozess auf jeden Fall entwickelt. Mhm. Was von vornherein da war, war diese namenlose Protagonistin. Die hatte ich schon relativ früh klar vor Augen. Ich wusste auch relativ früh, die soll auch keinen Namen tragen. Und die zentralen Nebenfiguren, also Elias und Spreser, die haben sich mehr und mehr entwickelt wegen des Schreibprozesses. Die wurden auch immer wichtiger. Und die wurden auch irgendwann so wichtig, weil ich wusste, obwohl der gesamte Roman ja aus einer Perspektive heraus durchgehend erzählt ist und nicht multiperspektivisch im klassischen Sinne, fand ich es dann doch sehr interessant, mit diesen Figuren zu spielen und damit eben doch eine Art von Multiperspektivität einfließen zu lassen. Weil man hat eben einen Elias, der mit dem Krieg selber nicht wirklich was zu tun hat, der aus einer eher gut bürgerlichen deutschen Familie kommt, der aber einen ganz wichtigen Aspekt mitbringt, nämlich ein ganz ehrliches Interesse an dieser Protagonistin. Mhm. Und dann hat man aber auch wiederum Spreser, die ja anders als die Protagonistin den Krieg im Kosovo aus dem Kosovo heraus erlebt hat und dann auch nach Beendigung des Krieges im Kosovo bleibt und ich sag mal eine Perspektive aus erster Hand mitbringt. Und dieses Dreieck, was diese Figuren bildet, das fand ich wahnsinnig spannend, weil dadurch immer ein Abgleich von Erfahrungen stattfindet und auch ein Abgleich von Privilegien. Und dass ich diese Figur so von vornherein irgendwie angelegt hätte, um sozusagen Erklärungsarbeit zu leisten. Nee, das ist dann irgendwie ganz organisch gekommen, weil ich dadurch, dass ich diesen Abgleich so spannend fand, um zu schauen eben, wo blickten Elias anders auf die Dinge als eben die Protagonistin, da kam das eben von vornherein. Was aber nicht heißt, dass mich die Frage danach, wie viel ich erklären muss, nicht beschäftigt hätte. Also ich habe mich schon auch im Schreiben lange beschäftigt von, wie viele historische Eckdaten braucht es. Ich hatte zwischendurch überlegt, mache ich vielleicht eine Zeitleiste am Ende? Mhm. Wo hat sich wann was historisch ereignet? Weil ich mir nicht sicher war, wie viel Informationen die LeserInnen da draußen brauchen, weil ich ja als jemand, der in Deutschland sozialisiert worden ist, von vornherein wusste, ich kann da auf nicht viel Wissen aufbauen. Ich habe das dann aber alles verworfen, weil ich wusste, ich will einen Roman schreiben und vielleicht braucht es das alles nicht. Und das war in dem Sinne eine mutige Entscheidung. Aber umso glücklicher bin ich, dass mir dann Leute auch während der Lesereise gerade viel spiegeln. Ich habe ganz viel gegoogelt und ich habe ganz viel nachgeschlagen. Und das zeigt mir eben, dass wenn man es schafft, eine Geschichte gut zu erzählen und LeserInnen für sich zu gewinnen, dass dann das Interesse auch so groß ist, dass die Leute wirklich nachschlagen und sich informieren und googeln. Und das zeigt mir, dass man eben LeserInnen auch nicht für dumm verkaufen darf, weil sie sich informieren, wenn es sie interessiert.
Ja, und ich finde manchmal ist auch ganz wichtig, dass es eben auch darauf ankommt, wie es eben vermittelt wird. Und deswegen ist, glaube ich, deiner Art und Weise auch so clever gewesen, weil es keine Rechtfertigungsreaktion ausgelöst hat. Nicht so ein Ding von irgendwie, mir will jetzt hier was erklärt werden und dagegen will ich mich erstmal schützen, sondern man konnte sich dann so ganz natürlich damit auseinandersetzen, weil man sich eben manchmal vielleicht auch einfach darin gesehen hat, wie so manche Personen Fragen stellen oder in manchen Situationen agieren. Und ist ja total toll, dann auch zu hören, dass das zur Recherchearbeit im Nachgang bei den Lesen dann geführt hat. Wie war denn so deine Recherchearbeit im Vorhinein für den Roman?
Die wurde von Zeit zu Zeit immer stärker. Also ich bin am Anfang des Schreibens doch sehr stark von meiner eigenen Erinnerung und Erfahrung ausgegangen. Und als ich mir dann irgendwann eingestanden habe, dass das ein größeres Projekt ist, an dem ich arbeite, wurde auch das Bedürfnis größer, zu recherchieren und Dinge doch genauer zu erfahren. Weil ich habe natürlich ein gewisses Wissen mitgebracht, weil ich selber ja aus dem Kosovo komme. Dieser Krieg etwas ist, was mich mein Leben lang begleitet hat, etwas ist, was meine eigene Familie betroffen hat. Aber während des Schreibprozesses, also während dieser langen Phase, wo man sich doch sehr intensiv mit einer Thematik, mit diesem Stoff auseinandersetzt, da merkt man dann, dass man die Dinge doch lieber nochmal genauer nachschlagen möchte, nochmal genauer recherchieren möchte. Und während der Recherche habe ich auch gemerkt, wie wenig ich dann doch auch wusste. Und die Recherche hat letztlich so ausgesehen, dass ich sehr viel mit Sachbüchern gearbeitet habe, mit wissenschaftlicher Literatur zunächst. Dann weitergegangen bin eher in den internationalen Raum, also eher auch Protokolle gelesen habe aus dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag, Amnesty International Berichte der UNO. Ich habe Reisen unternommen in den Kosovo und nach Bosnien, in Bosnien, Sarajevo und Srebrenica besucht habe. Damit ging einher, dass ich mit Leuten gesprochen habe, dass mir Sachen auch zugetragen wurden. Also auf einmal hatte ich Zugriff auf nicht veröffentlichte Tagebücher beispielsweise. Und Museen besucht habe, eben die Gräber in Srebrenica besucht habe und so weiter. Und all das in irgendeiner Form sich auch eingeschrieben hat in meinen Roman. Und deswegen finde ich es manchmal schade, wenn die Leute irgendwie das mit, also viele sprechen ja irgendwie vom autofiktionalen Schreiben und der Autofiktion. Und ich bin cool mit dem Begriff, ich benutze ihn auch selbst, aber ich finde es manchmal schade, weil im Sprechen über Autofiktion manchmal die Fiktion selber untergeht. Mhm. Also dass unterschlagen wird, wie viel Recherche auch in einem autofiktionalen Roman steckt und wie viel Fiktion, Fingere, Erfundensein auch da drin steckt. Und ich würde wirklich sagen, es ist eine Geschichte, die vielleicht im Individuellen beginnt und dann immer überindividueller wird, dadurch, dass all diese Stimmen, all diese Erfahrungen, die ich durch diese Recherche mir angelesen, mir angeeignet habe, auch sich eingeschrieben hat in den Roman.
Haben sich denn dann deine eigenen Erinnerungen und deine eigenen Erlebnisse mit denen, die du gelesen hast, vermischt? Oder hast du die in deinem Roman trotzdem auch sehr streng getrennt? Und es gibt halt eben Fragmente, die persönlich von dir sind. Und es gibt aber Fragmente, die dann eben ausschließlich eben aus der Recherche entstanden sind.
Ah, interessante Frage. Das könnte ich gar nicht mehr so ausmachen. Nee, da habe ich nicht so klar getrennt. Das habe ich nicht so klar getrennt. Also ich würde schon sagen, dass natürlich diese Protagonistin noch am nächsten an mir dran ist. Aber selbst wenn da nicht andere Stimmen eingeflossen sind in starkem Ausmaß bei der Protagonistin, trotzdem ist es ja so, dass wenn man die eigene Erfahrung übersetzt in Literatur, man immer verdichtet, man immer verfälscht, man immer etwas hinzudichtet. Also es muss in dieses Gesamtkonzept Roman passen. Und vielleicht ist der Kern wahr, aber man ändert Dinge ab, damit es in diesen Kosmos des Romans passt, weil das ist die oberste Priorität. Und mittlerweile ist es wirklich so, ehrlich gesagt, dass ich diesen Roman so oft gelesen habe, dass ich gar nicht mehr genau ausmachen kann, was ist eigentlich Erinnerung und was ist jetzt eigentlich Fiktion. Das schwimmt völlig, das geht völlig ineinander über. Ich weiß nicht, ob ich mir damit einen Gefallen getan habe, weil ich damit irgendwie auch meine eigene Erinnerung verfälscht habe. Wobei man sagen muss, Erinnerungen sind ja irgendwie auch immer verfälscht, sind immer irgendwie ein Konstrukt. Aber ja, es gibt da keine klare Trennung, nein.
Bei deinem Rechercheprozess ist ja bestimmt Unmengen an Material zusammengekommen im Endeffekt. Wonach hast du denn dann entschieden, welche Fragmente in dein Buch sollen?
Das hat sich so beim Schreiben ergeben. Man trifft im Schreibprozess unfassbar viele Entscheidungen. Und das nimmt, desto weiter man schreibt, also desto mehr man schreibt, desto mehr Kontur gewinnt es. Und ich habe ja vorgestern während meiner Lesung schon gesagt, es gab irgendwann diesen Moment, wo ich wusste, das ist der Anfang. Mhm. Und dieser Anfang beginnt eben beim Zahnarzt. Dass mit der Entscheidung, dass das der Anfang ist, eben auch einherging von, es muss weitere Zahnarztbesuche geben. Und dann fängt man an, über diesen Zahnarzt zu denken, nachzudenken. Was ist das für eine Figur? Und wie läuft diese Krankengeschichte ab, die sich da als Binnengeschichte abspielt? Was ist das für eine Art von Therapie, die er ihr vorschlägt? Und so denkt man das irgendwie weiter und gleichzeitig wusste ich dann, okay, ich muss mich in diesen ganzen Kosmos des Zahnärztlichen, der Zahnmedizin einarbeiten, da hatte ich überhaupt gar keine Ahnung von. Mhm. Und desto mehr man dann darüber liest, desto interessanter wird es auch. Und dann wurde dieser Zahnarzt auch irgendwie immer philosophischer, um das irgendwie alles einzubinden, mhm, was man da gelesen hat und was man interessant fand. Und bei den anderen Fragmenten, die eher in die Vergangenheit blicken, war es dann tatsächlich so, dass ich während des Schreibens schon, also ich habe geschrieben und recherchiert ja gleichzeitig. Und zum Beispiel war es so, dass ein ganz wichtiges Motiv in meinem Roman ja die Murmeln sind. Und ich hatte am Anfang diese eine Szene, wo eine Figur die Murmeln vergräbt als Kind, weil sie ihm wichtig sind und damit sie eben nicht zerstört werden, nicht verbrannt werden. Und dann hatte ich Berichte gelesen, zeitgleich von einer forensischen Anthropologin, die dann eben in diesem Bericht diese Murmeln erwähnt, weil sie die eben an der Kleidung eines ermordeten Kindes gefunden hat. Und das waren so Momente, Da bin ich wie versteinert, weil ich mir dachte, ich habe da ja gerade erst drüber geschrieben und irgendwie war dann diese Murmel so aufgeladen. Also ein Motiv, was eigentlich sehr, sehr nüchtern daherkam, hat auf einmal so eine Tragweite bekommen. Und dann wusste ich, okay, ich muss was mit dieser Murmel machen und habe dann eben diese Anthropologin auftreten lassen und von diesen Murmeln erzählen lassen. Und gleichzeitig habe ich auch immer weiter recherchiert zu den Zähnen und auf irgendeiner Website von irgendeinem Zahnarzt hieß es dann, die sich auf Bruxismus, also auf das Zähneknirschen spezialisiert hatten, hieß es dann, man zerstört den Knorpel beim Knirschen so sehr und dieser Knorpel ist so groß wie eine Murmel. Und das waren so Momente, wo so die Sachen ineinander griffen. Und wo man dann gemerkt hat, daraus kann ich etwas machen, daraus kann ich etwas verweben. Und das waren oftmals auch so Gänsehautmomente, weil die nicht intendiert waren. Und da habe ich einfach gemerkt, dass sich auch einfach dieses intensive Recherchieren lohnt. Es hat sich so nach Graben angefühlt. Also dass man, desto weiter man gegraben hat, irgendwann stößt man auf die Dinge. Und irgendwann ergeben sie ein Bild. Und das war nicht von vornherein alles so angelegt, sondern die Recherche hat da einiges zu beigetragen.
Und dann war dein Roman aber auch mit einem großen Kürzungsprozess verbunden. Wie war das dann, wenn du auf der einen Seite so viele ineinandergreifende Fragmente dann hattest und dann ging es daran, eben auch wegen des Themas des Romans, eben dieser Sprachlosigkeit, möglichst knapp und konkret eben das, was ausgedrückt werden soll, auszudrücken. Wie war das dann so viel, oder je nachdem, wie viel es war, rauszukürzen?
Das war schwer. Aber es war für mich einfach immer wichtig, ins Schreiben zu kommen. Meine Schreibbedingungen waren nicht die leichtesten. Also ich habe 2/3 des Romans unter Vollzeitbedingungen geschrieben. Sprich, die Fenster, wo ich wirklich schreiben konnte, waren sehr, sehr begrenzt. Es war eigentlich nur das Wochenende oder die Zeiten vor der Arbeit, also von 6 bis 9. Und das hat aber das immer bewirkt, dass ich aus dem Flow, aus dem Schreibprozess immer wieder rausgerissen wurde. Und deswegen war dann gerade am Wochenende, wo ich dann wusste, ich habe jetzt mal wirklich 7, 8 Stunden Zeit zum Schreiben, war es dann wahnsinnig wichtig, überhaupt erstmal reinzukommen. Und dann habe ich mir wenig die Frage gestellt von, soll das jetzt erstmal alles so sein, sondern eigentlich war die leitende Frage, was will ich eigentlich erzählen? Und dann war es erstmal wichtig zu erzählen, zu schreiben. Und als dann das Fragment saß oder fertig war, meist war es auch viel länger, als ich so in Gedanken hatte. Ich wusste immer irgendwie, das ist das, was ich erzählen will. Dann hatte ich in meinem Kopf das bestimmt eine halbe Seite und dann waren es irgendwie vier. Also erzählen dauert einfach lange. Das war auch irgendwie etwas, was ich lernen musste. Und als dann das Fragment stand, ging es dann erstmal irgendwie ans Bearbeiten. Sprich, man hat dann erstmal geschaut von, okay, da wiederholt sich ein Wort. Oder der Satz ist nicht gut gebaut. Da war auch für mich wahnsinnig wichtig, laut zu lesen. Weil wenn man laut liest und merkt, an irgendeiner Stelle stocke ich ständig oder stolpere, das ist immer ein Zeichen, dass da was nicht stimmt und dass an dem Satz irgendwas nicht gut genug ist. Und dieses laute Lesen hat erstmal sehr geholfen. Und dann habe ich sehr viel, also mein Partner war mein erster Leser und auch mein Lektor. Und mit dem habe ich dann auch viel im Gespräch darüber diskutiert, was ist eigentlich der Kern, der hier erzählt werden soll, worauf kommt es an und was kann raus. Und oftmals, weil du eben gefragt hast, wie viel musstest du erklären oder ging es dir ums Erklären, oftmals waren es dann tatsächlich die erklärenden Dinge, die ich rausgestrichen habe. Und das gar nicht so sehr, weil ich irgendwie einem deutschen Publikum erklären wollte von, hey, das war ein wichtiges historisches Ereignis oder so, sondern weil ich für mich selber auch in der Recherche gemerkt habe von, das war ja interessant irgendwie, dass genau an dem Ort historisch das und das passiert ist. Und ich war da so fasziniert von, dass ich das irgendwie darüber geschrieben habe. Und dann musste ich mir dann irgendwann, also später im Prozess eingestehen von, das ist eigentlich überhaupt nicht relevant. Das ist eine Nebeninfo, die kann man eben auch ergoogeln. Oder auch wenn sie nicht ergoogelt wird, ist das, worum es mir geht irgendwie in diesem Roman. Und das ist ja die individuelle Erfahrung, die ist auch verständlich ohne dieses historische Blabla. Also Blabla ist jetzt irgendwie auch ein bisschen salopp gesagt, weil das sind schon wichtige Dinge. Aber ich habe dann vor allen Dingen so erklärende Parts stark rausgestrichen. Ja.
Ich würde sagen, es hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Ebenso. Der Drink ist auch sehr gut, wollte ich sagen.
Das freut uns sehr. Dann danke, dass du hier warst.
Danke euch. Vielen Dank für die Einladung.
Gerne.